Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Sommer, Sonne, Fahrradfahren, das passt für viele von uns einfach zusammen. Ob zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit, das Fahrrad ist aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Doch nicht alle Menschen, die hier leben, können selbstverständlich aufs Rad steigen. Besonders geflüchtete Frauen sind oft vom Fahrradfahren ausgeschlossen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. In Helmstedt und Königslutter wurde deshalb das Projekt Radfahren vereint ins Leben gerufen. Eine Kooperation vom Landkreis Helmstedt und dem Kreis Sportbund. Im Sommer 2024 lernten dort geflüchtete Frauen das Fahrradfahren. Unterstützt von engagierten Menschen wie Kai Nolte, der die Fahrradwerkstatt betreut. Meine Kollegin Pinar Duantekin hat mit ihm darüber gesprochen, welche nachhaltigen Veränderungen das Fahrradfahren für das Leben der Frauen bedeutet und wie es sich anfühlt, wenn man zum ersten Mal in die Pedale tritt.
Herzlich willkommen, Herr Nolte. Schön, dass Sie heute bei uns sind im Podcast Grünkohl mit Peter.
Ja, guten Morgen auch. Mich freut das auch sehr, dass ich die Ehre habe, hier in diesem Rahmen ein paar Dinge vielleicht erzählen können.
Ich freue mich sehr. Wir starten immer mit ein paar kleinen Eisbrecherfragen. Und ich würde sehr gerne von Ihnen wissen, was ist denn Ihr Leibgericht?
Ein Leibgericht? Mhm. Bratkartoffeln.
Einfach nur klassisch Bratkartoffeln?
Bratkartoffeln mit Rührei oder so, ja, genau.
Sehr lecker. Wann sind Sie selbst das letzte Mal einfach so zum Spaß Fahrrad gefahren und wohin?
Das ist schon eine Weile her. Wo ich wirklich zum Freude und zur Freizeit Fahrrad gefahren bin, war letztes Jahr im Spreewald.
Und was ist die schönste Fahrradtour, die Sie bisher gemacht haben?
Das ist aber eine Frage. In meinem Alter habe ich so viele Fahrradtouren gemacht. Aber wenn ich sage, die Touren im Spreewald haben mir schon gut gefallen. Hat mir auch deswegen gut gefallen, weil meine Frau nicht gerne Steigungen fährt und dort keine Steigungen sind. Und wir haben wirklich zusammen, das ist mir eigentlich wichtig, wir haben zusammen wirklich schöne Ausflüge gemacht.
Bevor wir über das Fahrradprojekt sprechen, möchte ich gerne etwas mehr über Sie erfahren. Sie sind seit vielen Jahren in der Geflüchtetenhilfe aktiv. Wie sah Ihr beruflicher Werdegang bisher aus, beziehungsweise bevor Sie in die Flüchtlingshilfe eingestiegen sind?
Von meinem Berufsbild her bin ich Maschinenbauingenieur, habe auch im Braunschweig Maschinenbau studiert und auch bis 2015 durchgehend in diesem Bereich gearbeitet, in verschiedenen Unternehmen und den letzten Jahren auch im mittelständischen Maschinenbau als Geschäftsführer und dort hat sich dann 2015 eine berufliche Veränderung ergeben, so dass ich mich neu orientieren musste.
Und was hat Sie dann damals dazu bewegt, sich für gesellschaftliches Engagement, insbesondere im Bereich der Migration, einzusetzen?
Also zunächst mal waren die Rahmenbedingungen so gegeben, dass ich einfach Zeit hatte, auch genügend Zeit hatte, mich neu zu orientieren. Der wirtschaftliche Druck war tatsächlich auch nicht so gegeben. Und parallel lief eigentlich die Entwicklung mit den Flüchtlingsbewegungen aus Syrien, die dann ja im Frühsommer sich immer mehr zuspitzte. Und ja, da ist eigentlich dann an einem Sonntagsfrühstück mit meiner Frau zusammen die Entscheidung gefallen, dass wir eigentlich was tun wollen. Mhm. So ist es eigentlich entstanden und wir haben uns dann in der damals noch etwas irrigen Annahme, haben wir gesagt, wir können uns dann teilen, dann ist das nicht so viel.
Mhm. Und das hat sich aber als anders herausgestellt.
Gut, wir haben die letzten Jahre haben einfach gezeigt, dass die Aufgaben immer mehr wurden und natürlich auch Spaß gemacht haben. Und aber es hat schon zeitweise, so in den Jahren 16 und 17, hat es schon sehr viel Raum eingenommen, ja.
Mhm. Und gibt es so etwas wie ein Schlüsselerlebnis oder einen Moment, der Sie besonders geprägt hat in Ihrer Arbeit mit Migrantinnen und Migranten?
Ja, ich kann das schon sagen. Man hat natürlich auch sehr, sehr viele persönliche Kontakte. Dazu gehören auch wirklich Kontakte bis heute, die sehr freundschaftlich sind oder sogar familiär. Und wir haben schon Kontakt zu einem jungen Mann aus Syrien, einfach der tatsächlich seine Startphase sehr schwierig hier war und sehr drunter gelitten hat, von zu Hause weg zu sein und auch hier über Jahre hinweg einen ganz unsicheren Aufenthaltsstatus hatte und geweint hat, alles. Also da habe ich Bilder einfach mit. Das könnte ich für auf andere auch übertragen, aber dort habe ich einfach einen sehr persönlichen Einblick in diese Situation dort. Und ja, sowas prägt mich schon, muss ich schon sagen. Und zeigt mir einfach auch, dass wir, glaube ich, manchmal zu wenig auf die Menschen achten bei aller Diskussion, die wir immer so führen, die berechtigt ist hier und da. Aber ich glaube, das nehme ich halt auch mit. Und das ist so das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt.
Ja. Wie würden Sie denn Ihr persönliches Verständnis von Integration und Teilhabe beschreiben?
Naja, das war letztlich meine Motivation, auch überhaupt etwas zu tun. Also es gab ja 2015 schon erstmal überhaupt die Welle der Menschen, die angekommen sind. Da haben sich sehr viele engagiert, erstmal zu begrüßen und die erste Orientierung zu geben. Als für mich oder für mich und meine Frau letztlich die Entscheidung getroffen war, dass wir was tun wollen, dann war uns schon klar, dass das was Längerfristiges sein wird. Weil die Menschen, die kommen oder da, wo sie herkommen, würden erst auf jeden Fall erstmal über einen längeren Zeitraum hier in Deutschland bleiben oder auch in meinem direkten Wohnumfeld, wenn man das mal so direkt ja auch mal aussprechen soll. Die bleiben einfach bei uns in der Nachbarschaft. Und dann finde ich Integration einfach, dann kann man auf die Menschen zugehen. Und wenn man nicht will, dass sich Parallelwelten entwickeln, dann sage ich ganz ehrlich, dann kann man da selber dran mitwirken, etwas zu gestalten. Das gelingt nicht immer, aber wenn man gar nichts macht, passiert auch nichts, was man vielleicht selber hätte ein bisschen beeinflussen können. Mhm. Und so war eigentlich die Motivation, natürlich den Menschen als solchen zu helfen, aber letztlich auch mein persönliches Lebensumfeld so zu gestalten, dass das auf Zukunft und auf lange Sicht auch funktionieren kann.
Kommen wir zum Projekt Radfahren vereint. Das ist ein Titel, der ja schon viel mehr sagt als nur lernen, wie man Fahrrad fährt. Erzählen Sie doch mal, wie ist das Projekt entstanden? Was war der Auslöser, ein Fahrradprojekt speziell für Frauen mit Migrationshintergrund ins Leben zu rufen?
Es ist initiiert über die Stelle Migration und Teilhabe des Landkreises Helmstedt in Verbindung mit dem Kreis Sportbund. Und so sind wir dann als Teil des Fahrradgeschehens in Königslutter oder Königslutter und Umkreis auch angesprochen worden, ob wir uns dort dran beteiligen wollen oder können. Und das haben wir natürlich ja gesagt, ohne genau zu wissen, was da passiert. Also die Fahrradwerkstatt in Königslutter gibt es auch seit 2016. Und ich bin auch seit Anbeginn in Fahrradwerkstatt aktiv, obwohl das nicht mein erstes Projekt war, wo ich dabei war.
Aus Ihrer Perspektive, warum gerade das Fahrrad? Warum nicht Autos oder Roller? Was macht das Fahrrad zu einem geeigneten Werkzeug für Teilhabe?
Also gerade im ländlichen Raum ist das Fahrrad ein wesentlicher Bestandteil der Mobilität, wenn man keine Mittel hat. So, das heißt, Führerscheine oder Fahrerlaubnis, geschweige denn ein eigenes Auto, war von Anbeginn gar nicht gegeben. Mag einzelne Ausnahmen gegeben haben, die ich nicht kenne. Und so haben sich letztlich auch verschiedene Fahrradinitiativen gegründet in verschiedenen Kommunen, Gemeinden, in verschiedenen Kreisen, die überwiegend bis heute in irgendeiner Form weiter existieren. Und so ist das in Königslutter halt auch. Das war der Ansatz einfach, allein schon für die Stadt Königslutter mit den angegliederten Gemeinden, die mit zum Stadtgebiet gehören, aber teilweise 5 Kilometer im Umkreis liegen. Man kommt nicht zum Einkaufen, es fährt kein Bus oder es fährt kaum ein Bus und das ist tatsächlich in der Fläche überwiegend auch nicht gut gelöst gewesen seinerzeit. Es gab keine ermäßigten Fahrpreise. Das Deutschlandticket war noch in weiter Ferne. Das heißt, es war schon für eine Busfahrt hin und zurück zwischen Königslutter und Helmstedt zum Beispiel, waren, glaube ich, fast 14 Euro oder so fällig. Und wenn man das dann noch mit 2 Kindern im Monat bewerkstelligt, ist das von irgendwelchen Leistungen kaum zu finanzieren. So, das heißt, letztlich Fahrrad, persönliche Mobilität, Individualität, ob nun für Erwachsene oder auch für Jugendliche und Kinder. Und so war der Ansatz halt, gespendete Fahrräder zu akquirieren und die entsprechend aufzuarbeiten und weiterzugeben an die Zielgruppe.
Und darüber hinaus gibt es noch andere konkrete Herausforderungen, die Sie bei Frauen mit Migrationshintergrund im Alltag wahrgenommen haben, auf die das Fahrrad eine Antwort sein kann?
Das will ich gar nicht so sagen. Ich sag jetzt mal, natürlich war immer erstmal das Fahrradfahren bei den Männern oder bei den Kindern mehr angesagt. Dann ist es eben auch so, dass in vielen Regionen oder auch Kulturkreisen das Radfahren für Frauen eher unüblich ist. Und wenn man es lernen wollte, natürlich auch mit Scham behaftet ist. Das heißt, deswegen hat man den sinnvollen Ansatz gewählt, einfach die Frauen gezielt anzusprechen. Das finde ich auch sehr gut so, wie Männer konnten zu dem Zeitpunkt, so wie wir das jetzt vor letztem Jahr gemacht haben, schon alle Fahrrad fahren, die Kinder können Fahrrad fahren und die Frauen trauen sich nicht oder wollen unter sich sein. Zudem muss ich sagen, dass es auch eine Erfahrung aus der unterstützenden Arbeit. Die Frauen haben in der Regel immer auch die Obhutspflicht für die Kinder. Das wird nicht immer so paritätisch dann verteilt. Manche sind auch alleinerziehend. Das heißt, wenn man solche Angebote macht, muss eben auch eine Kinderbetreuung mit angeboten werden, was in diesem Fall auch organisiert war. Eben, es gab eben ein kleines Team, was eben auch, wenn die Frauen mit den Kindern dann gekommen sind, auch die Kinder betreut waren.
Sie haben in Ihrer Region ja ein sehr konkretes Angebot geschaffen. Wie läuft das Projekt denn in der Praxis ab? Also wie sieht ein typischer Kurstag aus von der ersten Stunde hin bis zum freien Fahren?
Ja, so ein praktischer Tag war eigentlich erstmal diese Fläche ein bisschen herzurichten. Also das ist in dem Fall ein großer Parkplatz gewesen, der eben auch dafür reserviert war. Der musste ein bisschen abgesperrt werden, weil dann eben auch kein Fahrzeugverkehr stattfinden sollte. Dann mussten die Räder dahin gebracht werden. Die waren im benachbarten Raum einer Schule untergestellt, die wir in mehreren Wochen, manchmal in Sonderschichten, eben entsprechende Damenräder in verschiedener Ausprägung aufgearbeitet haben. Das war auch schon eine Herausforderung, weil da bisher die Nachfrage auch nicht so da war bei Damenrädern. Die wurden herangeschafft und dann letztlich kamen auch die Frauen, die Teilnehmerinnen. Und dann hat man geguckt, wer kann wie fahren. Es gab auch erstmal zum Gleichgewichtsüben auch solche Roller für Erwachsene halt, um erstmal überhaupt dieses Rollen und dieses Lenken zu üben. Also gab es ganz verschiedene Einstiegsstufen Möglichkeiten, ne? Und auch so Niedereinstiegsfahrräder oder so. Und dann wurde das eben vor allen Dingen von den Damen vom Kreissportbund halt auch mit unterstützt. Ich mit Kollegen zusammen kann nur sagen, die Fahrradwerkstatt hat so im Prinzip das technische Backoffice gemacht, wenn das anders eingestellt werden sollte, wenn dann doch sich ein Lenker verdreht hat oder wenn es dann auch vorgekommen, dann doch mal einen kleinen Sturz gegeben hat, irgendwas wieder zu richten. Dafür waren wir da. Wir haben natürlich auch woanders mit zugegriffen, aber die Trainerinnen waren eben auch Frauen, um einfach auch diese Berührungsängste zu nehmen.
Nur Frauen oder gab es schon auch Männer, die unterstützt haben?
Nee, das sollte auch nicht sein.
Okay.
Das war tatsächlich, fand ich auch, glaube ich, gut so. Die einzigen Männer letztlich, die dabei waren, waren dann die von der Fahrradwerkstatt, nämlich wir. Waren mit 2 oder 3 Personen dabei. Wobei ich auch da immer dazu sagen muss, in so einer kleinen Gemeinde, die meisten kannten uns natürlich schon, weil wir auch schon seit 2016 aktiv sind. Und im Prinzip kennt man mindestens die Familien oder auch die Frauen dazu.
Gab es dann auch sowas wie gemeinsame Fahrradtouren, wenn die Frauen schon sicher waren auf dem Rad, beim Üben auf dem Platz?
Richtige Fahrradtouren hat es nicht gegeben. Also es hat schon so kurze Ausfahrten gegeben für die schon fahren konnten. Also es ging ja auch um Verkehrssicherheit und solche Dinge. Dann haben halt die Kolleginnen vom Kreissportbund sind dann losgefahren und sind schon mal durch die Stadt gefahren. Ja, also das finde ich schon gut, um das Verhalten im Straßenverkehr ein bisschen zu üben, Fahrtrichtung anzeigen, all solche Dinge, dass man natürlich auch erstmal auf dem Platz üben muss und natürlich auch mal zu gucken, ach, jetzt bin ich in meiner Heimatstadt unterwegs. Ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, was man sich wahrscheinlich nur ganz schwer vorstellen kann für den einen oder anderen. Ja, und viele haben nachher am Ende des Kurses dann ja auch ein Fahrrad haben wollen.
Okay.
Konnten entweder ihr Trainingsrad übernehmen oder konnten sich dann auch an die Fahrradwerkstatt bei uns wenden. Wir haben immer dienstags nachmittags halt geöffnet, dass man dann guckt, dass man ein anderes Rad findet, was vielleicht geeigneter ist, weiß ich nicht, zum Einkaufen oder in der Größe oder wie auch immer.
Welche Sprachen werden denn gesprochen oder wie funktioniert die Verständigung?
Also zu dem Zeitpunkt, wo der Kurs stattgefunden hat, nämlich letztes Jahr, ist eigentlich die Sprachbarriere kein Thema mehr.
Aus welchen Ländern und Herkunftskontexten kommen diese Frauen, die bei Ihnen das Fahrradfahren gelernt haben?
Also ein großer Teil aus dem arabischen Sprachraum, also Irak, Syrien, nicht? kurdisch, nicht kurdisch, jesidisch. Das spielt in dem Fall erstmal eine untergeordnete Rolle. Aus Afghanistan, Somalia. Und wir hatten auch Frauen aus der Ukraine dabei.
Und Sie hatten es eben schon angeschnitten. Wie reagieren denn die Frauen auf das Fahrrad? Gibt es Ängste, Unsicherheiten oder auch große Freude?
Also war viel Respekt am Anfang dabei, sehr viel Unsicherheit. Aber die Freude natürlich, dass man dann schon mal so eine Tour geradeaus runterfahren konnte, dass man nachher auch sowas wie Kreise und Achten fahren konnte. Das wurde so mit Pylonen abgesteckt, im Prinzip wie so Fahrradkurse für alle gemacht werden, ob nun für Kinder oder Jugendliche, die auf dem Schulhof das lernen. Das sind letztlich die ähnliche Dinge, um erstmal so Parcours sicher fahren zu können, die Spur halten zu können, dann den Arm rausstrecken zu können. Aber es hat natürlich auch Stürze mal gegeben. So. Und das ist eigentlich Psychologie. Dann muss man versuchen zu motivieren, weiterzumachen. Und es ist auch Gott sei Dank nirgends viel passiert. Aber natürlich, der Schreck ist da, aber es hat keiner aufgegeben.
Gibt es denn eine Geschichte oder ein Erlebnis mit einer Teilnehmerin, das Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, das war schon dieser Sturz. Für die Teilnehmerin natürlich im Moment ganz schrecklich. Es ist hier nichts passiert groß. Was ich sehr positiv finde, ist, haben alle Teilnehmerinnen tatsächlich Fahrradfahren bis zum Schluss gemacht. Sie haben es alle gelernt. Und ich kann das ja so ein bisschen überblicken durch die Serviceleistung in der Fahrradwerkstatt. Es sind auch alle noch unterwegs. Also
cool. Sehr schön.
Das finde ich immer sehr wichtig bei solchen Dingen, dass es auch nachhaltig ist.
Mhm. Fahrradfahren ist ja mehr als nur ein praktisches Mittel, um von A nach B zu kommen. Was verändert sich denn durch das Fahrradfahren im Leben dieser Frauen?
Ja, das ist so ein, ich sage jetzt mal, sie sind eigenständig. Sie können mit den Kindern, die Kinder können oft Fahrrad fahren, wenn Kinder dabei sind. Und das ist fast die Regel. Das heißt, sie können mit ihren Kindern zusammen mal fahren. Sie können die Kinder von der Schule abholen mit dem Fahrrad. Ich erlebe das auch in anderen Aufgabenfeldern zusammen. Sie können auch eine Arbeit aufnehmen, wo man mit dem Fahrrad gut hinkommt. Das ist halt eine Aktivität, die ich nebenbei inzwischen eigentlich schwerpunktmäßig mache. Und tatsächlich ist es eben möglich, wenn jemand einen Arbeitsplatz findet, wo nicht der Bus zu den Arbeitszeiten hinfährt, aber im erweiterten Umkreis, dann kann man da mit dem Fahrrad hinfahren. Und ich finde, das hat was mit Teilhabe, Verselbstständigung, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl zu tun. Und ich glaube, das ist alles das, was wir auch wollen.
Erleben Sie durch das Projekt auch neue soziale Kontakte oder Netzwerke unter den Teilnehmerinnen?
Ja, immer, egal. Bilden sich auch über die Herkunftsgrenzen hinweg Netzwerke. Das ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil von solchen kleineren Städten und kleineren Kommunen.
Wie reagieren denn die Familien oder Ehemänner auf die neu gewonnene Mobilität der Frauen?
Habe ich bisher nichts Negatives von mitbekommen, sage ich es mal so rum. Ich vermute auch nicht, dass das so sein wird, weil viele Männer von den Frauen, wenn es denn dazu welche gibt, muss man ja auch dazu sagen, aber da, wo es komplette Familien sind, wissen, wo sie hingehen. Also ich glaube, es gibt immer gewisse Vorbehalte, wenn sie nicht wissen, wo die Frauen hingehen. Das mag kulturell bedingt sein, aber das Vertrauen ist ja da. Alle Akteure, also ich sage jetzt mal auch meine Person und auch meine Kollegen in der Fahrradwerkstatt, sind seit Jahren, seit nahezu 10 Jahren jetzt bekannt und wissen auch, was wir da machen, was wir tun, und haben selber ein Fahrrad dort bekommen oder für den Sohn oder Tochter mal ein Fahrrad bekommen. Und das ist einfach ein Vertrauensverhältnis auch. Und deswegen, glaube ich, gibt es da wenig Konfliktpotenzial auch zu Hause. Ich habe nirgends, egal aus welchem Kulturkreis, das mitbekommen und sehe das eigentlich ziemlich entspannt.
Natürlich bringt jedes Projekt auch Herausforderungen mit sich. Gab es denn Skepsis in der Gemeinde oder unter den Teilnehmerinnen gegenüber dem Projekt zu Beginn?
Nein, gar nicht.
Okay.
Also bei den Teilnehmerinnen sowieso nicht. Und in der Gemeinde, muss ich dazu sagen, in dem Fall ist das ja die Stadt Königslutter, haben wir tatsächlich von Anbeginn, und zwar schon seit Ende 2015, eine enorm gute Unterstützung und Akzeptanz auch. Und das möchte ich auch an dieser Stelle mal sagen, das ist meiner Meinung nach auch das A und O. Ich habe da durchaus Vergleichsmöglichkeiten. Wir haben initiiert durch den Bürgermeister, der bis heute Bürgermeister ist, ein Treffen gehabt mit Ehrenamtlichen, wer sich interessiert für ehrenamtliche Arbeit. Da hat einer wirklich auch von der Verwaltungsseite her einfach den Hut aufgesetzt und hat gesagt, wir wollen was tun, wie können wir es tun? Mhm. Und das war ein so rechtzeitiger und genialer Ansatz, der bis heute vorhält und auch gelebt wird, dass es einfach in der Gemeinde zumindest ein gutes Zusammenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamt gibt und auch gegenseitige Akzeptanz. Dass es holpert, gibt es im Leben normal, gibt es überall und das kann man dann auch aus der Welt räumen. Aber die Unterstützung ist dort wirklich breit angelegt.
Gibt es denn genug Fahrräder und Infrastruktur und Unterstützung für eine, oder gäbe es die für eine nachhaltige Fortführung des Projekts?
Ja, okay. Also Fahrräder gibt es schon genug, das muss ich schon sagen. Also die Spendenbereitschaft ist nach wie vor gegeben, mag ein bisschen getragen sein, dadurch, dass die E-Bike-Welle rollt. Viele haben halt ihr altes Fahrrad übrig und sagen dann, ach, es steht eigentlich doch nur rum. Das heißt, wir bekommen also ganz normale Fahrräder gespendet, die sogar auch noch manchmal in wirklich gutem Erhaltungszustand sind. Was so schwierig ist und auch letztes Jahr tatsächlich sehr schwierig wurde, eben, wir waren viele Jahre in Räumlichkeiten einer Schule in Königslutter untergebracht. Diese Räumlichkeiten wurden zu Schulzwecken jetzt gebraucht. Und es war schon immens schwer, einen neuen Standort zu finden, der A, für die Klientel erreichbar ist, mhm, und B, für uns natürlich auch eine gewisse Sicherheit und auch die Möglichkeiten abdeckt. Ist im Moment nicht so optimal. Wir sind im Moment im Gemeindehaus der katholischen Gemeinde untergekommen. Das ist zentral gelegen, das ist keine richtige Werkstatt, aber wir können da erstmal mit leben. Wir haben lange gesucht und tatsächlich stand es schon auch auf der Kippe, und dass wir das fortführen können. Ne? Also Lagerraum haben wir für Fahrräder. Wir haben auch einen Fundus an Fahrrädern, aus denen wir requirieren können. Was immer gesucht ist, sei an dieser Stelle auch gesagt, Jugend- und Kinderräder. Mhm. Also für Erwachsene haben wir, für Mann und Frau, denke ich, immer irgendwas Passendes dabei. Aber für Kinder und Jugendliche ist es manchmal, haben wir nichts. Mhm. Also wenn wir zwei Fahrräder haben, sind die binnen kürzester Zeit auch wieder weg.
Also hier ein kleiner Aufruf.
Sehr gerne.
Was können denn andere Kommunen oder Engagierte aus Ihrer Erfahrung lernen?
Ich würde mir bis heute manchmal wünschen, dass direkter mit Ehrenamtlichen zusammengearbeitet wird und tatsächlich auch das nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich gewollt. Mhm. Ich bin jetzt seit 10 Jahren im Ehrenamt und es betrifft nicht nur das Fahrradprojekt. Ich finde es manchmal ermüdend, wie immer noch nicht zusammengearbeitet wird, und das muss ich leider sagen, am wenigsten haben die Verwaltungen gelernt, und das ist eigentlich das Arztpraxen, Apotheken, alles, wo man am Anfang wirklich ja auch oft Kunde war, beziehungsweise einfach Termine organisieren musste, die haben sich schnell angepasst. Das ist eine hohe Belastung für jeden, ich weiß das auch. Ich erwarte da auch keine Wunder, aber so die gelebte Bereitschaft, die vermisse ich schon. Mhm. Und nach Corona ist es fast noch schlimmer geworden. Wir halten überall die Türen zu, ob das ein Jobcenter ist oder bestimmte Behörden, wo sie nur noch Termine online machen können. Viele Menschen können das nicht.
Ja.
So, dann steht man als Ehrenamtlicher da und bucht einen Online-Termin und passt auf, dass er den dann auch wahrnimmt, weil die technischen Möglichkeiten nicht da sind. Sowas finde ich ein Unding. Das hat mit Teilhabe nichts mehr zu tun.
Also Ihr Plädoyer?
Offener sein. Mhm. Und auch mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten und auch mit Ehrenamtlichen vielleicht, wenn sie manchmal mit merkwürdigen Anliegen kommen. Ich weiß das von manchen Kolleginnen und Kollegen, die haben dann einen Ansinn, wo man drüber streiten kann, ob das ein Ansinn sein kann oder nicht. Aber da tatsächlich auch offener mit umzugehen und zumindest zu sagen, ja, so kann es nicht sein, aber vielleicht finden wir eine andere Lösung.
Herr Neute, vielen Dank für Ihre Einblicke in dieses tolle Projekt, das wirklich auf wunderbare Weise zeigt, wie konkret Integration sein kann, wenn man den Menschen buchstäblich aufs Rad hilft.
Ja, ich bedanke mich auch. Ich hoffe, es ist ein bisschen an Botschaft rübergekommen.
Das war das Gespräch mit Kai Neute. Radfahren vereint ist mehr als nur ein Mobilitätsprojekt. Es steht für gelebte Teilhabe und Selbstbestimmung. Mit viel Herzblut, Know-how und einer durchdachten Infrastruktur engagieren sich Ehrenamtliche wie Kai Nolte dafür, geflüchteten Frauen das Fahrradfahren zu ermöglichen und ihnen damit ein Stück Freiheit zu schenken. Die Resonanz vor Ort ist groß. Sowohl die Teilnehmerinnen als auch die beteiligten Kommunen wünschen sich, dass das Projekt fortgesetzt wird. Doch wie so oft fehlt es an einer verlässlichen Finanzierung. Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und weil es so gut passt, spielen wir an dieser Stelle den Song Fahrradfahren mit freundlicher Genehmigung vom Künstler, dem wunderbaren Aisé Montoin, der hier auch schon zu Gast war. Ich sag schon mal danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, mitten durch die Stadt. Wenn ich lauf. Hey, je fais du vélo, j'ai moins de stress. Pas de soucis de fiole, car j'ai pas de caisse. Même sans pognon, je fais le tour du monde. Tout trajet à vélo, mais loin de la tombe. Tu te moques de moi, mais la planète m'applaudit. On aurait un futur épargné de nous. On atteignait le rêve de tout faire à vélo. De Berlin à Paris, de Waka à Bobo. Il paraît que sans caisse, pas de DS. Ce système de ouf me fout dans la détresse. Pourquoi tu me juges à travers mon âge? Détrompe-toi, frère, car je ne manque de rien. Je n'ai pas de dette. Je fais des fêtes. Sur mon vélo, je fais jamais la tête.